Ja, einen schönen guten Abend alle zusammen. Schön, dass ihr heute hierher gekommen seid. Wir möchten auch heute wieder weitergehen. Vorerst das letzte Mal, dann ab nächste Woche wieder in der Apostelgeschichte, aber heute noch einmal über die Jünger Jesu. Und wir haben uns beim letzten Mal, haben wir das abgeschlossen, uns das erste Drittel der Jünger anzuschauen, die sehr eng und sehr verbunden miteinander waren. Und einige von diesen Jüngern, sie haben einen sehr hohen Stellenwert bekommen in der Schrift und sie haben einen großen Teil bekommen. Sie haben einiges auch aufgeschrieben für uns. Petrus hat einiges geschrieben und Johannes, und wir haben auch allgemein in den Evangelien sehr viel über diese Jünger an Stoff, das wir lesen können und von denen wir einiges wissen. Und manchmal kommen wir zu dem Entschluss und denken, dass wir über all die anderen Jünger dann wenig wüssten. Aber das ist teilweise gar nicht so. Wir wissen auch über die anderen Jünger an einigen Stellen einiges, was wir sehen und lernen dürfen. Aber tatsächlich können wir die Jünger, so wie wir sie einteilen können, in drei Teile einteilen. Also die ganze Liste von den Jüngern, die uns gegeben sind, können wir in drei Teile aufteilen. Den ersten Teil haben wir uns angeschaut. Aber es ist so, dass wann immer die Jünger auftraten, wir sie irgendwie so gruppieren können in unterschiedliche Gruppen. Und das können wir hier einerseits sehen. Wir haben uns ja dazu entschieden, die Jünger durchzugehen anhand von Lukas. Und das erste Drittel haben wir durch und heute kommen wir zu Philippus, dem ersten aus dieser neuen Gruppe. Beim ersten Teil haben wir gesehen, dass Petrus in einer gewissen Weise einer der Anführer war oder eigentlich der Anführer, wir haben ihn genannt, den Klassensprecher, der eine sehr wichtige und eine sehr entscheidende Rolle eingenommen hat. Und mit ihm waren dann noch Johannes und Jakobus, die in dieser Dreierkonstellation oft unterwegs waren mit Jesus. Und bei einigen Situationen war Andreas als Vierter in dieser Gruppe auch noch mit dabei. Und jetzt kommen wir zu dieser zweiten Einteilung der zweiten Gruppe, die Jesus nicht ganz so nah standen wie die anderen, aber doch auch eine stabile Mitte bilden. Und in dieser Aufzählung finden wir Philippus als den Ersten in dieser Gruppe. Er gehört also nicht zum engsten Kreis von Petrus, Johannes und Jakobus, aber er ist durchaus eine Person, die hier immer wieder mit vorne erscheint aus dieser zweiten Gruppe. Und ich habe länger überlegt, was für einen Titel könnte ich Philippus geben. Und da ist mir eine Sache in meinem Leben eingefallen, die manche Menschen, die mich gut kennen, die sind der Überzeugung, dass irgendwas mit meinen Augen nicht stimmt, mit meiner Sehfähigkeit. Und ich meine, die Schrift da vorne ist viel zu klein, ich kann es auch nicht lesen, andere drehen sich vielleicht um und können es lesen. Aber es ist so, dass ich alle 3 Jahre zum arbeitsmedizinischen Dienst muss und dort werden dann verschiedene Tests. Ich habe mehrere Augentests, die dort auch gemacht werden, um meine Sehfähigkeit, aber auch meine Reaktionsfähigkeit und so weiter zu testen. Das ist wichtig für meine Arbeit, wenn man auf sehr hohen Höhen arbeitet. Alle 3 Jahre bei dem ärztlichen Gespräch wird mir dann gesagt, dass meine Augen ein Stück weit schlechter geworden sind wie vor 3 Jahren. Und jetzt bin ich ganz beruhigt, weil in 2,5 Jahren muss ich ja erst wieder hin. Ich muss also nichts machen, muss mich nicht bemühen irgendwie. Aber im Alltag fällt mir das auch gar nicht wirklich auf. Autoschilder, ja gut, ich kann sie nicht erst erkennen, aber sie kommen ja immer näher und irgendwann sehe ich sie dann. Das ist dann in Ordnung. Und auch für andere Dinge gibt es irgendwie Lösungen, wie man das Problem lösen kann. Aber ich sehe irgendwie eine starke Verbindung zwischen mir und meiner Sehschwäche und Philippus selbst. Je länger ich Philippus als Person studiert habe, desto mehr ist mir bewusst geworden, dass ich mich selber so sehr in ihm wiederfinden kann. Und deswegen habe ich ihn genannt Philippus der Kurzsichtige. Und wir werden heute noch sehen, warum vielleicht nicht nur ich, sondern auch der ein oder andere von euch sich mit Philippus irgendwie in Verbindung bringen kann. Und wollen uns gleich mit Philippus als Person beschäftigen, wollen uns einmal seine Berufung anschauen, wie Jesus ihm begegnet ist und ihn berufen hat. Und dann gibt es noch 3 Situationen, in denen er auftritt und wo uns ein gutes Bild von Philippus aufgemalt wird. So lass uns einfach mal starten, direkt mit der Berufung von Philippus. Das können wir nachlesen in Johannes Kapitel 1. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 43. Ich lese die Verse bis 46. Am folgenden Tag wollte er aufbrechen nach Galiläa. Und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, Wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten. Jesus, den Sohn Josefs, den von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Soweit mal der Text als Einstieg. Wir wollen, wie auch bei den anderen Jüngern, zuerst die allgemeinen Dinge festhalten, was wir Allgemeines wissen über Philippus. Einiges wird auch hier schon im Text genannt. Es gibt weniger als bei den anderen Jüngern, aber wir halten einfach mal fest, was wir wissen. Wir wissen, dass er aus der gleichen Stadt wie Petrus und sein Bruder Andreas kam. Er kam aus Bethsaida. Das sagt uns Johannes hier und auf der Karte können wir auch erkennen, wo das ist, auch ganz nah hier am See. Kann gut sein, dass er auch Fischer war. Wir wissen es nicht genau oder nicht ganz sicher. Aber wir können davon ausgehen, dass er Petrus und Andreas kannte, zumindest diese zwei kannte, weil die Stadt nicht sehr groß war. Und da sie alle gottesfürchtig waren, gingen sie in die gleiche Synagoge und haben sich wahrscheinlich auch dadurch kennengelernt oder waren vielleicht sogar befreundet. Das wissen wir nicht genau. Jedenfalls kam Philippus aus dieser Stadt. Und was an seinem Namen auffällt, ist, dass sein Name ein griechischer Name ist. Nicht so wie bei den meisten anderen Jüngern. Philippus hat einen griechischen Namen und das ist in dem Gebiet, in dem er gelebt hat, in dem er aufgewachsen ist, war das nicht ungewöhnlich. Dort gab es viele Menschen, die ihren Kindern griechische Namen gegeben haben, weil dieses ganze Gebiet von Galiläa eigentlich ein Gebiet war, das einen großen Einfluss hatte aus dieser ganzen griechischen Kultur. Und viele hatten erst einen hebräischen Namen als Israelit oder einen aramäischen Namen und dann zusätzlich noch einen griechischen Namen. Und uns ist aber nur der griechische Name von Philippus bekannt. Er hat nur diesen Namen verwendet und war nur darunter bekannt. Anders wie es zum Beispiel bei Petrus war, da finden wir auch in der Schrift unterschiedliche Namen für ihn. Aber Philippus, er scheint hier einen guten Draht auch gehabt zu haben zu den Griechen. Wenn er nur mit griechischem Namen bekannt war, kannten ihn wahrscheinlich viele auch nur unter diesem Namen und er war bekannt unter ihnen. Über die Familie wissen wir nichts. Wir wissen nicht, wie seine Eltern hießen. Gottes Wort schweigt absichtlich zu diesem Thema, deswegen ist es auch für uns heute gar nicht wichtig und wir wollen da auch nicht viel spekulieren, wo es sein könnte. Eine wichtige Sache über Philippus, die wir vorher noch klären müssen, ist, dass wir in Philippus oft eine Verwechslung wiederfinden. Wir sind oft dazu geneigt, unseren Philippus mit einem anderen Philippus zu verwechseln. Deshalb gibt es hier zwei, die wir sehen müssen. Einmal haben wir unseren Philippus, das ist der Apostel. Und der kommt in den Evangelien vor und dann noch einmal in der Apostelgeschichte, in Kapitel 1, Vers 13, wo die Apostel eben aufgezählt werden. Und dann wissen wir rein von der Schrift her nichts mehr über diesen Philippus. Es gibt noch einen anderen Philippus. Und das ist Philippus der Evangelist. Und dieser Philippus, er kommt dann erst in der Apostelgeschichte vor, als in Apostelgeschichte 6 einige Männer eingesetzt werden. Wir würden sagen, das sind vielleicht die Vorläufer für den diakonischen Dienst oder so. Und dort ist neben Stephanus auch einer Philippus. Und Philippus, der Evangelist, der wird dann aktiv in der Apostelgeschichte. Er geht umher und er evangelisiert in persönlichen Gesprächen. Und auf diese Weise kommt dann zum Beispiel der Kämmerer aus Äthiopien auch zum Glauben, weil ihm die Schriftrolle erklärt. Und warum ist das nicht unser Philippus? Warum können wir nicht davon ausgehen, dass das vielleicht auch der Apostel war? Naja, weil dieser Philippus in Samarien oder in einer Stadt der Samariter das Evangelium gepredigt hat, Menschen zum Glauben kommen und dann müssen Apostel kommen, um das zu bestätigen. Dann kommen Petrus und Johannes in diese Stadt, um zu bestätigen, dass auch diese Menschen das Heil empfangen können. Und das würde keinen Sinn machen, wenn bereits ein Apostel vor Ort gewesen wäre, um dort zu verkündigen. Wir können also ziemlich sicher sein, dass das nicht unser Philippus ist, sondern Philippus der Evangelist, der auch so genannt wird, dann in Apostelgeschichte 21, Vers 8. Nur damit wir ihn nicht verwechseln und ihr denkt, warum ich diese Stellen dann später auslasse, das haben wir schon einmal in der Apostelgeschichte gesehen. Also Jesus, er zieht durch Galiläa und er findet Philippus und er fordert ihn auf, du folge du mir nach. Und mehr braucht es scheinbar für Philippus nicht, dass er bereit dafür ist. Das reicht, damit er überzeugt ist. Der Text sagt uns nicht, dass er etwa lange mit Jesus geredet hätte. Er sagt uns nicht, dass Jesus ihn irgendwie hätte davon überzeugen müssen. Es macht vielmehr so den Eindruck, dass die Berufung von Philippus so völlig einfach ist. Ein Kinderspiel. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht wie mir, wenn du das immer wieder liest, über die Jünger, wie sie berufen werden, wie sie Jesus nachfolgen, dass hier immer wieder neu aufs Neue auffällt, Jesus beruft sie und sie lassen einfach alles stehen und liegen und folgen ihm nach. Das sieht so einfach aus. Das sieht so aus, als ob da keine Überlegungen sind, kein Abwägen ist, kein Zweifeln ist, kein Nachfragen ist. Was veranlasst einen Menschen dazu, alles hinter sich zu lassen und einem Mann zu folgen? Was veranlasst einen Menschen dazu, den Beruf aufzugeben, ohne Jesus wirklich gekannt zu haben? Was veranlasst einen Mann dazu, einen erwachsenen Mann, sein eigenes Zuhause hinter sich zu lassen, die eigenen vier Wände, in denen man sich gut fühlt, in denen man sich gerne aufhält, in denen man mit seiner Familie zusammen ist, der Ort der eigenen Sicherheit und Geborgenheit aufzugeben, um diesem Lehrer zu folgen? Was veranlasst einen erwachsenen Menschen dazu, seine eigene Familie, Menschen, die einen lieben, Menschen, die für einen sorgen oder vielleicht auch Menschen, die man selbst liebt und für die man sorgt, zurückzulassen, um Jesus nachzufolgen? Irgendwie macht es hier den Anschein für mich, als ob es so einfach ist oder zu einfach ist. Und wir müssen immer wieder festhalten, und das mache ich hier immer wieder, dass das Opfer, das die Jünger gebracht haben, so schwach ihr Zeugnis manchmal auch zu sein scheint, ein großes Opfer war, was sie gebracht haben. Die wenigsten Menschen würden Jesus einfach so folgen, während sie noch nichts von ihm gesehen haben. Bis dahin hat Jesus noch keine Wunder getan. Bis dahin hat Jesus noch nicht großartig gewirkt. All das war noch verborgen. Sie sind ihm gefolgt, weil er den Anspruch erhoben hat, der Messias zu sein. Wenn wir so wenig über Jesus wüssten und er uns begegnet dort irgendwo, würden wir vielleicht zuerst daran denken, was uns denn sonst noch im Leben Halt und Sicherheit gibt. Vielleicht würden wir an unsere finanziellen Reserven denken und uns fragen, kann ich diese Zeit ohne mein Gehalt überhaupt schaffen? Vielleicht würden wir an unsere Familie denken und sagen, ja, aber meine Familie braucht mich doch. Vielleicht komme ich nur Halbzeit mit, halbtags. Jüngerschaft vielleicht auf Basisanstellung. So wie es mir passt, so wie es mir reinläuft. Vielleicht würden wir an das Haus denken, das wir selbst gebaut oder gekauft haben und was wir alles daran gemacht haben und es deshalb nicht zurücklassen wollten. Aber Philippus, er war überzeugt, dass Jesus all das wert ist. Er war überzeugt, dass es sich lohnt, weil Jesus der Messias ist. Und viel mehr wusste er nicht über Jesus, als dass das, was die Schrift sagt über diesen einen Mann, sich in diesem Menschen erfüllt. Und das wird deutlich, wie sehr Philippus davon überzeugt war, als er mit seinem Freund Nathanael spricht. Philippus erfindet ihn und er erzählt ihm und sagt ihm, hey, ich habe denjenigen gefunden, von dem Mose spricht und die Propheten. Ich habe ihn kennengelernt. Das ist der Messias, ich weiß es. Wir haben ihn gefunden, er ist jetzt da. Und das Ergebnis aber stellt er so menschlich dar wie nur möglich. Es ist Jesus aus Nazareth, Josefs Sohn. Er sagt hier nicht, das ist der Christus, das ist der Messias. Philippus hat vielleicht noch gar nicht so recht verstanden, wer Jesus wirklich war und was sich in Jesus alles verborgen hatte. Aber er kannte die Schriften, er hat sie studiert, er hat sie gehört. Er wusste, was sich erfüllen musste. Und er wusste, dass es Jesus war. Er ist überzeugt, dass Jesus all das erfüllen würde, von dem die Schriften sprachen. Und obwohl sein Freund, und auf Freunde hören wir in der Regel, erstmal kritisch ist und sagt, ah, Nazareth, ich weiß nicht, da kommt eigentlich nichts Gutes her, antwortet Philippus nur, komm und sieh. Komm und überzeug dich selbst. Und wenn du die Schrift kennst, dann wirst du sehen, dass es wahr ist. Und wisst ihr, Philippus, er ist vom Typ her ganz anders als all die anderen Jünger, die wir bis jetzt gesehen haben. Er ist nicht so vom Typ her, dass er sich selbst in den Mittelpunkt stellen würde, dass er der Erste sein will. Aber dennoch kam Jesus zu ihm, hat ihn berufen und er hat alles verlassen, was er hatte, um Jesus nachzufolgen. Weil das, was Jesus tut und das, was Jesus sagt, wirkt unterschiedlich bei Menschen. Es ist nicht so, dass die einen Menschen durch ihren Charakter und durch ihre Gaben und durch ihre Fähigkeiten irgendwie empfänglich dafür sind, Jesus nachzufolgen. Und dann gibt es die Menschen, die unempfänglich dafür sind. Nein, Jesus ist das nicht wichtig. Jesus ist in erster Linie nicht wichtig, wie wir vom Typ her gestrickt sind. Er will nicht nur Menschen, die sich ähnlich sind, die in ein gewisses System oder in ein gewisses Muster passen. Warum sage ich das? Wir werden heute sehen, Philippus ist völlig anders. Und irgendwie scheint die Art, wie Philippus aufgetreten ist, gar nicht zu dem zu passen, wie er hier berufen wurde. Aber das ist so besonders, wenn Jesus in unser Leben hineinspricht und wenn er uns zieht in unserem Leben, dann löst sich erstmal völlig auf, wer wir sind. Dann ist es nicht wichtig, ob wir eher introvertiert oder extrovertiert sind, ob wir schüchtern oder aufdringlich sind. Das ist erstmal gar nicht wichtig, sondern Gottes Wort kann durch jeden Menschen in jedes Herz hineindringen und ihn zur Umkehr und zur Nachfolge bewegen. Und das sehen wir bei Philippus genauso wie bei den anderen. Also auf diese Weise wurde Philippus von Jesus berufen und von da an war er auch mit Jesus. Und anschließend können wir sehen, bleibt es nicht dabei, sondern dieser Berufene von Jesus wird zu einem Geprüften. Das ist die erste Stelle, die wir dann weiter lesen von Philippus in Kapitel 6, Johannes Kapitel 6. Auch diese Stelle, die haben wir uns bereits einmal angeschaut, deswegen werden wir sie nicht vollständig beleuchten, als wir uns Andreas angeschaut haben. Und auch hier kommt Philippus vor im gleichen Bezug. Jesus gebraucht eine Herausforderung, der er selbst auch gegenübersteht, um Philippus selbst zu prüfen. Es kommen viele Menschen auf Jesus zu, viele tausend Menschen sind hinter ihm her. Und Jesus sieht diese Menschenmenge und richtet dann diese Herausforderung, die er hat, auf Philippus. Und ich lese ab Johannes 6, Vers 5. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus: Woher sollen wir Brote kaufen, damit diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm: Für 200 Denare Brot reichen nicht für sie aus, dass jeder ein wenig bekomme. Also da kommen all diese Menschen jetzt auf Jesus zu, auf ihn und seine Jünger. Und Jesus richtet diese Frage, die ihn vielleicht selbst interessiert. Und ihn interessiert vor allem, wie Philippus das bewertet. Woher holen wir jetzt das ganze Brot für diese Menschen? Das ist die Frage, die im Raum steht. Und Philippus, er überschlägt das kurz und ich habe es beim letzten Mal schon erwähnt, dass das nicht viel war. 200 Denare, 1.428,57 €, nicht sehr viel Geld. Und er sagt, selbst wenn wir für all dieses Geld, das wir gerade da haben, das Brot kaufen, kann nicht mal jeder ein kleines Stück bekommen. Die Frage ist vielleicht, warum Philippus diese Frage von Jesus bekommt. Warum nicht? Ist doch vielleicht eher eine Petrusfrage, oder? Die Bibel erwähnt auch, dass gewisse Personen in diesem Kreis von Jesus eine Aufgabe hatten. Judas war der Kassenwart, er war verantwortlich für die Kasse, sollte auf das Geld aufpassen. Und es könnte gut sein, dass Philippus derjenige war, der für die Beschaffung von Lebensmitteln und für die Mahlzeiten von der Gruppe verantwortlich war. Wir wissen es nicht ganz genau, aber von seinem Charaktertyp würde das ganz gut, ganz genau passen. Und Jesus ihn genau aus diesem Grund auch fragt, woher sie jetzt dieses Brot kaufen. Wir wissen auf jeden Fall, dass diese Frage für Philippus eine schwierige Frage ist, mit der er Probleme hat. Wenn wir uns das nämlich so ansehen und uns klar wird, dass Philippus diese Menschenmassen anschaut, und das waren 5000 Mann, dazu Frauen und Kinder, also 15.000 Menschen, 20.000 Menschen, und er jetzt für sie sorgen sollte, dass sie alle essen können. Die Herausforderung, die Jesus ihm stellt, führt Philippus dazu, seinen Kopf ordentlich anstrengen zu müssen. Und alles, was ihn dazu bewegt, ist nie im Leben. Auf gar keinen Fall. Wie soll das funktionieren? Wie soll ich Brot für 20.000 Menschen herschaffen? Eigentlich, wenn wir die Frage von Jesus so durchgehen, müssten wir sagen, das ist eine ganz fiese Fangfrage. Nicht leicht zu bestehen. Philippus, er analysiert die Situation im Kopf. Er wägt ab. Er denkt nach. Er versucht logisch irgendeinen Vernunftsschluss zu finden. Und die Schlinge, die zieht sich immer mehr zu um seinen Hals und er merkt, ich habe keine Lösung. Ich habe keine Möglichkeit. Es geht einfach nicht. Es ist nicht so, dass Philippus zu wenig von Jesus erlebt hätte. Er hat gesehen, wie Jesus Menschen gesund gemacht hat. Er hat gesehen, wie Jesus Menschen geheilt hat. Er hat gesehen, wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hat. Es ist nicht so, dass Philippus nicht wüsste, dass Jesus zu großartigen Dingen imstande wäre. Aber jetzt in dieser Situation, während Jesus diese Last auf ihn ablädt, ihm diese Frage stellt, rechnet Philippus nicht damit. Er dreht die Frage nicht um und sagt, Jesus, du bist der Einzige, der sowas kann. Du bist der Einzige, der Wunder tun kann. Sag du mir doch, woher das Brot jetzt kommt. Du hast doch bestimmt einen Plan, aber das macht Philippus nicht. Er denkt nur an seine Möglichkeiten. Philippus, er ist vom Typ her so, er will gern die Dinge ausrechnen. Er will gern die Kontrolle haben für die Probleme, die ihm begegnen. Und er sieht seine Lage als realistisch an und wägt die Dinge ab. Natürlich weiß er, dass Jesus alles tun kann. Er hat es gesehen. Aber jetzt, hier und jetzt in seiner Situation fällt es ihm schwer, damit zu rechnen. Johannes lässt uns hier wissen im Text, dass das eine Prüfung für Philippus ist. Jesus interessiert nicht, woher Philippus versuchen würde, irgendwie Brot zu holen für diese Menschen. Und er weiß auch, wie es in ihm aussieht. Jesus fragt das nicht, weil er wissen will, was in Philippus vorgeht. Es ist eine Prüfung für Philippus. Jesus muss nicht warten, bis wir etwas tun, damit er weiß, was sich in unserem Herzen befindet. Dazu ist auch Philippus nicht geprüft worden, sondern Jesus prüft ihn, damit er selbst erkennen kann. Damit Philippus selbst erkennen kann, wie er ist. Und das immer mehr versteht. Nach dieser Antwort von Philippus bringt Andreas einen Jungen mit 5 Broten und 2 Fischen und damit sättigt Jesus jede einzelne Person, die da ist. Das ist nicht gerade bestätigend für Philippus, oder? Sondern vielmehr beschämend. Hier muss Philippus einmal bewiesen werden, dass Jesus viel größer ist in seinen Möglichkeiten, viel größere Dinge tun kann, als das in den Kopf von Philippus reinpassen könnte, als er es verstehen könnte in seinem Verstand. Wir können das so verstehen. Jesus, er schickt uns auch in unserem Leben viele Situationen der Prüfungen, in denen er möchte, dass wir immer wieder neu erkennen, in welchen Bereichen es uns an Glauben mangelt, an Vertrauen mangelt und wir versagen. Und vielleicht sehen wir Glaubensprüfungen meistens als diese großen Dinge im Leben, die großen Prüfungen des Glaubens. Eine schwere Krankheit, eine große finanzielle Not, einen großen Konflikt oder andere Dinge. Und sagen, das sind meine Glaubensprüfungen, von denen hatte ich einige oder so. Aber manchmal sind diese Glaubensprüfungen ganz kleine Situationen. Ganz kleine, unscheinbare Situationen in unserem Alltag, die uns zeigen, dass wir oft viel zu wenig mit dem Wirken Jesu rechnen. Oft ohne Glauben an eine Herausforderung rangehen. Oft mit schlechten Gedanken in ein Gespräch hineingehen. Nicht in den kleinen Fragen unseres Alltags mit dem Eingreifen von Jesus rechnen. Philippus, er soll hier erkennen, was Jesus ihm zeigen will, dass es ihm an Weitblick fehlt. Dass Jesus in diesen Situationen wirken will und Großartiges tun will, wo Philippus das gar nicht kann. Stattdessen denkt Philippus gar nicht daran, sondern denkt nur daran, was er jetzt tun könnte, was er schaffen kann, wozu er selbst in der Lage ist. Und das ist nicht mal erwähnenswert. Das ist ein Witz im Vergleich zu den Möglichkeiten Jesu. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ob du diese Philippus-Momente kennst. Und vielleicht erleben wir das viel öfter, als es uns lieb ist. dass Jesus uns im Leben vor Herausforderungen stellt, die schwer für uns sind. Dass Dinge da sind, die uns überfordern. Dass wir Entscheidungen treffen müssen, die wir gar nicht treffen wollen. Dass wir Lösungen für Probleme brauchen, die wir gar nicht haben wollen. Und wenn wir dann in diesen Situationen stehen, dann fangen wir an, in unserem Kopf zu durchdenken und das zu analysieren und wägen ab, was das Beste für uns ist. Und wir beschränken alle Dinge auf unser eigenes Handeln. Und wenn es dann nicht so gelaufen ist, wie wir es gern gehabt hätten, dann sagen wir uns, oh, hätte ich das nur anders gemacht. Hätte ich das gemacht, dann wäre das nicht passiert. Wäre ich hier aufmerksamer gewesen, wäre das nicht gewesen. Hätte ich dort nachgedacht, hätte ich mit der Person vorher gesprochen, hätte ich nicht schlechte Gedanken gehabt und so weiter. Wir denken ständig daran, was wir hätten tun können, damit das Ergebnis besser gewesen wäre. Vielleicht gehörst du auch zu den Leuten, die dann eine Pro- und Kontraliste machen, bevor sie eine Entscheidung treffen müssen oder ein Thema zu bewerten und gewichtest dann die Dinge selber für dich, um auf dieser Grundlage eine Entscheidung zu treffen. Oder vielleicht suchst du Menschen auf, die Ähnliches erlebt haben, wie du erleben musst und fragst nach ihrer Erfahrung und gibst ihrer Erfahrung irgendeinen Wert. Mir begegnet dieser Gedanke immer wieder neu, wenn ich dann in solchen Herausforderungen bin. Herausforderungen des Lebens und manchmal sind das kleine Dinge. Dann versuche ich alles direkt zu durchdenken mit meinem Verstand. Dann will ich sofort eine Lösung. Ich will es irgendwie analysieren für mich. Eine Lösung für das Problem haben. Und dabei will ich am liebsten keine Hilfe annehmen. Ich will nicht, dass mir irgendwelche Menschen helfen müssen. Ich will es gern alleine schaffen. Ich will gern alleine die Lösung für mein Problem haben. Ich will nicht andere Menschen irgendwie bitten müssen, dass sie mir helfen dabei. Und ehrlich gesagt, auch wenn wir das nicht so sagen würden vielleicht, ich will auch nicht auf irgendeine Gebetserhörung warten, bis die Lösung dann von Gott kommt. Am liebsten will ich das jetzt und hier erledigt haben, dass dieses Problem weg ist und dann geht's mir wieder gut. Das sagen wir vielleicht nicht. Aber in unserer Art und Weise, wie wir oft mit Dingen umgehen, zeigt sich genau dieses Handeln und dieses Denken. Sind wir nicht auch immer wieder so kurzsichtig, wie Philippus gedacht hat? Dass wir uns schnell im Leben Sorgen um Dinge machen, sofort Möglichkeiten durchgehen, was wir tun könnten, um die Kontrolle wieder zurückzubekommen über unser Leben, über unseren Alltag oder sie gar nicht zu verlieren. Und dann sehen wir in diesen Herausforderungen, vor die Jesus uns stellt, dann sehen wir in diesen Herausforderungen vielmehr all die Probleme, alles, was wir nicht kontrollieren können, alles, was wir nicht bestimmen können und nicht verstehen können. Aber wir sehen nicht die Möglichkeiten, diesen Herausforderungen im Vertrauen Gott gegenüber zu wachsen, im Glauben zu wachsen. Wir rechnen nicht damit, was er tun würde. Wir rechnen immer nur mit unseren eigenen Möglichkeiten. Es gab immer wieder Gespräche, was so mit unserem Gemeindehaus noch alles passieren muss. Und was man machen muss oder nicht. Und immer wieder ist dann die erste Frage, die gestellt wurde, können wir uns das leisten? Also haben wir das Geld dafür? Und das ist eine berechtigte Antwort. Aber letztendlich eine Philippus-Antwort. Eine Philippus-Frage. Ja, haben wir die Möglichkeiten dafür, die in uns liegen? Und nicht, welche Möglichkeiten hat Jesus? Manchmal müssen wir Entscheidungen treffen als Gemeinde, in welche Richtung wir gehen und was wir machen oder was wir nicht machen. Und dann fragt man sich vielleicht, ist das notwendig? Früher hatten wir das auch nicht. Oder wir hatten es immer so. Ist es jetzt notwendig, dass wir es nicht mehr haben? Wir müssen doch nicht immer das machen, was andere machen. Und da fällt es uns schwer, weil wir immer nur an unsere Möglichkeiten denken. Immer nur daran denken, woran wir gewohnt sind, was wir gerne hätten. Es stellt sich immer wieder im Leben heraus, nicht wahr, dass wir lieber die Dinge alleine schaffen, anstatt Gott vertrauen zu müssen. Vielleicht gehörst du auch eher zu diesen Menschen, aber ich kann mich sehr gut in Philippus hineinversetzen und ich sehe mich oft in ihm selbst. Und ich würde mir sagen, ich will nicht krank werden, nur um auf die Probe gestellt werden von Jesus, wie kurzsichtig ich wirklich bin, um dann herausfinden zu müssen in meiner Krankheit, wie schwer es mir fällt, an Gott festzuhalten und ihm zu vertrauen. Und ich will auch keine finanzielle Not erleben, und ein Minus auf dem Konto haben, nur um herauszufinden, dass ich ein Problem damit habe, die Kontrolle darüber zu verlieren und das alles Gott abgeben zu müssen und jeden Tag dafür bitten zu müssen, dass er mich versorgt, weil ich es nicht mehr kann. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder irgendwie auf falsche Wege abkommen, die mir nicht gefallen, nur um zu sehen, dass alles in meinem Kopf keinen Sinn mehr ergibt und ich Gott vertrauen muss, dass er das tut, was ich nie tun konnte. Ich will diese ganzen Situationen nicht erleben, weil ich mich so sehr in Philippus wiedersehe und mir all diese Situationen nur bewusst machen würden. Ich bin so beschränkt, ich bin so kurzsichtig und rechne so oft gar nicht damit, was Jesus tun will und tun kann. Ich versuche, die Dinge in meinem Kopf zu durchdenken, in meinem Kopf zu begreifen, warum Dinge da sind und wozu, und will es am liebsten alleine schaffen mit einer passenden Lösung. Aber es sieht ganz so aus, als ob das in der Beziehung zu Jesus so nicht läuft. Philippus hatte keine guten Optionen für das Problem, aber Jesus wusste, was er tun wollte. Er wollte, dass Philippus erkennt, wie er ist. Jesus, er hat schon lange entschieden, etwas Großes zu tun, die beste Lösung für dieses Problem zu haben, das sonst niemand tun konnte. Während Jesus uns also immer wieder durch diese Prüfungen, durch die wir fallen, sichtbar macht, wie wir sind und dass es uns an dieser Weitsicht fehlt, hat Jesus schon lange angefangen, etwas Großes in unserem Leben zu tun, das wir später begreifen können, so wie es bei Philippus der Fall war. Er tritt also hier auf als der Geprüfte. In einer weiteren Situation können wir sehen, dass er auftritt als ein Zögernder. In Kapitel 12 gibt es eine Situation, die uns zeigt, auch dass Philippus hier in einer Form kurzsichtig war, und zwar zögert in seinem Verhalten. Lass uns auch diese paar Verse zusammen lesen aus Johannes Kapitel 12, Vers 20. Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufgingen, um auf dem Fest anzubeten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, und wiederum kommt Andreas mit Philippus, und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Also was passiert hier? Wir lernen hier wieder etwas über Philippus. Und die Menschen, die hier kommen, das sind nicht normale Israeliten wie die anderen, die irgendwie griechisch beeinflusst waren, so Philippus selbst, sondern sie waren aus anderen Nationen, richtige Heiden und Griechen, die den Juden zunächst fremd waren, die nicht so viel Kontakt über den Glauben an Gott hatten, an den Gott, an den die Juden geglaubt haben. Diese Griechen, sie sind jetzt also gekommen, um anzubeten, und sie sind da, um Jesus zu sehen. Sie haben wahrscheinlich viel von Jesus gehört. Jesus war sehr berühmt in dieser Zeit schon geworden. Und sie haben gehört, was die Menschen über Jesus gesagt haben, und wollten ihn einmal sehen. Jetzt kommen also diese Griechen und suchen Philippus und fragen ihn, auf welchem Weg sie Jesus irgendwie sehen können. Wir können also ausgehen, dass Philippus bekannt war unter Griechen, weil wir auch nur seinen griechischen Namen kennen. Er war sozusagen ein Kontaktmann für diese Leute. Damit wir das vielleicht besser verstehen können in unserer Situation: Wenn jetzt durch diese Tür ein wahrhaft Russlanddeutscher kommt, so ein richtiger, der kommt in diesen Saal und er kennt eigentlich niemanden. Und jetzt sieht er sich vielleicht um und sagt: Okay, hier gibt es Penners und hier gibt es Janssens und Dux und Reimers und so. Hier fühle ich mich gut. Mit denen kann ich reden. Dann geht er zuerst an diese Person, weil sie haben einen ähnlichen Namen. Dieser Name ist ihm bekannt und das schafft irgendwie Vertrauen. Deswegen ist es auch vertrauensvoll gewesen, als wir in der Gemeindegründung in Malchow einen Janssen haben und dazu noch einen von Enns und Epps. Das schafft Vertrauen. Und in Weiblingen gibt es einen Janssen und einen Friesen. Alles russlanddeutsche Namen, wodurch man sich verbunden fühlt. Das schafft irgendwie eine Vertrautheit. Und so ähnlich können wir uns das mit Philippus hier vorstellen. Er hat einen griechischen Namen, der bekannt war. Und diese Griechen, die ankommen, die gehen zuerst zu diesem Philippus. Nicht zu irgendeinem Israelit mit einem hebräischen Namen, sondern zu dem Griechen, mit dem griechischen Namen. Und sprechen ihn an. Jetzt können wir also sehen, dass Philippus das gar nicht so sehr als große, gute Gelegenheit wahrnimmt, um Jesus zu beeindrucken und diese Menschen zu ihm führt, auf direktem Weg. Nein, er nutzt auch diese Gelegenheit nicht, um den Jüngern zu zeigen, dass er eine große Nummer ist und dass Menschen von weit her ihn suchen, weil sie Jesus finden wollen. Philippus tut das nicht. Philippus erzögert. Er weiß nicht, was er tun soll. Vielleicht denkst du dir, echt jetzt? Da kommen irgendwelche Griechen von irgendwo her und wollen Jesus sehen. Wie kannst du nicht wissen, was du tun sollst? Sie müssen zu Jesus, damit sie die Antwort für ihr Leben finden. Ist doch so einfach. Aber damals war es nicht so einfach. Die Juden, sie sahen damals das Heil nur für sich selbst. Das Heil war nur für die Juden reserviert. Der Messias, er kam für die Juden, nicht für die Heiden. So hat der damalige Jude gedacht. Alle anderen Nationen, die müssen sich hinten anstellen. Das, was Philippus hier passiert, die Herausforderung, vor der Philippus steht, war zu der damaligen Zeit eine Ausnahme. Das war nicht normal, das kam nicht häufig vor. Er zögert also nicht einfach so. Er zögert, weil er überfordert ist. Das hat er sich nicht so ausgesucht. Er weiß gar nicht, wie er damit umgehen soll. Und bevor er jetzt zu Jesus geht und Jesus ihn vielleicht dann scharf zurechtweisen muss, was ihm einfällt, einfach so irgendwelche Griechen durchzulassen, fragt er erstmal einen anderen Jünger, der Jesus noch näher ist. Jemand, der sich vielleicht auskennt, Menschen mit Jesus in Verbindung zu bringen, sie bekannt zu machen. Und das ist, wie wir gesehen haben, Andreas. Andreas, er macht sich das Spiel völlig einfach. Er fragt sich, was ist das Problem? Er nimmt einfach Philippus mit und die Griechen und sie gehen zusammen zu Jesus und er stellt sie ihm vor. Die Sache läuft also richtig gut. Jesus, er spricht über die Verherrlichung des Menschensohnes und wahrscheinlich dachte sich Philippus danach, ah, hätte ich es nur selber gemacht. Hätte ich es mich nur selber getraut, das zu machen, hätte ich nur nicht gezögert. Ich weiß nicht, ob du diese Momente kennst, Momente der Überforderung im Leben. Ich kenne das ziemlich gut, dass ich vor einer Herausforderung stehe und überfordert bin und mich frage, was soll ich jetzt machen? Wie kann ich das jetzt schaffen? Was ist jetzt richtig? Was ist jetzt weise? Was würde Jesus jetzt tun? Würden vielleicht manche sagen, die so ein Armband tragen. Ich habe keine Ahnung. Jesus tut ständig Dinge, von denen ich nie denken würde, dass er das in dieser Situation tun würde, wenn ich es nicht gelesen hätte. Vielleicht kennst du diese Situation, dass du mit jemand über den Glauben sprichst. Früher sind wir mit der Jugend immer in die Stadt gegangen, als ich noch sehr jung in der Jugend war. Wir sind immer in die Stadt gegangen und haben dort evangelisiert und haben Verse verteilt und mit den Menschen geredet und ich hatte immer Angst, dass ich die Fragen nicht beantworten konnte, immer Angst, dass ich was Falsches sage. Und vielleicht sprichst du irgendwo mit jemandem über den Glauben und dir fehlt es an Weisheit und du weißt nicht, was soll ich jetzt sagen? Vielleicht kommt eine Frage, die ich nicht beantworten kann und du suchst dich schon um nach dem nächsten Bruder oder der nächsten Schwester, die es garantiert weiß und sagst, oh, da ist der Prediger, geh doch mal zu dem und rede mit dem. Oder vielleicht erzählt dir jemand in der Gemeinde von seiner Last und von seiner Sorge und von seiner Not und du sagst, wir haben bestimmt irgendwo Seelsorger rumspringen. Rede doch lieber mit denen, die kennen sich aus, die können dir besser helfen. Vielleicht erkennst du auch eher die andere Seite, du musst schwere Entscheidungen treffen für dein Leben. Vielleicht Dinge, die gar nicht erstmal richtig und falsch sind. Beides kann richtig sein, beides kann gut für dich sein. Vielleicht ein Jobwechsel, ein Hauskauf, Partnerwahl, Dienste oder sonstige Dinge. Aber du fürchtest die Konsequenzen, weil du Angst hast, dich falsch zu entscheiden. Vielleicht hast du Angst, die Tür zu öffnen, vor der du bist. Weil du Angst hast, was sich dahinter verbirgt und ob du gut damit klarkommst. Und ich kann das verstehen. Wir wollen gerne die Dinge analysieren. Wir wollen sie gern durchdenken. Wir wollen gern wissen, was sich dahinter verbirgt, um die Möglichkeiten abzuwägen und die Optionen durchzudenken. Am liebsten mehrere Lösungsansätze. Wir sind oft damit überfordert, weil wir in unseren Möglichkeiten kurzsichtig bleiben. Es geht nicht darum, was wir tun können. Es geht nicht darum, wozu wir fähig sind. Jesus geht's nicht darum, was du tun kannst. Es geht ihm darum, was er tun kann, was er will. Und so wie Jesus es hier sagt, es ist die Stunde da, es ist der Zeitpunkt da, wo der Sohn des Menschen verherrlicht wird. So will Jesus auch in unserem Leben verherrlicht werden. Aber nicht durch unsere Kurzsichtigkeit, indem wir uns nicht trauen, dann zu Jesus zu gehen mit unserer Herausforderung. Und es irgendwie hintenrum versuchen, alleine erstmal unseren Andreas suchen und sagen, ja, wie soll ich das jetzt machen und so. Und ich habe noch nicht mit Jesus drüber geredet. Indem wir zu Jesus gehen. Wir leben oft so sehr für unser Hier und Jetzt. Für unseren Moment, für unseren Abschnitt. Und sehen die Ewigkeit als irgendwas, was einmal kommen wird. Während wir jetzt schon für und in der Ewigkeit leben können. Indem sie auf Jesus ausgerichtet ist, jeder Moment unseres Lebens. Philippus wird hier zum Zögernden. Aber schließlich auch zuletzt, Philippus wird zum Unverständigen. Eine dritte Begebenheit, die wir uns anschauen wollen, die in der letzten Zeit stattfindet, als Jesus noch bei seinen Jüngern war. Ab Johannes 13 haben wir die letzte Woche vor der Kreuzigung. Und dort haben wir viele Gespräche, die uns gegeben sind, die nur Johannes beleuchtet. Und ab Kapitel 14 spricht Jesus dann darüber und tröstet seine Jünger, dass ihr Herz nicht betrübt werden soll, wenn er geht, weil er geht, um ihnen Wohnungen zu bereiten. Und wenn er wiederkommt, dann wird er sie abholen. Sie werden dort gemeinsam mit ihm sein. Es ist eine wunderschöne Verheißung, die Jesus hier gibt. Und Jesus, er zeigt ihnen an dieser Stelle die Verbundenheit zwischen ihm und dem Vater. Und lasst uns diese Stelle einmal lesen, ab Vers 5. Johannes Kapitel 14, ab Vers 5. Thomas spricht zu ihm: Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Und ich bin so dankbar für diese Frage von Thomas, weil darauf ein wundervoller Vers folgt. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wenn ihr mich erkannt hättet, würdet ihr auch meinen Vater erkannt haben. Und von jetzt an erkennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm: So lange bin ich bei euch. Du hast mich nicht erkannt, Philippus? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und wie sagst du, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus. Der Vater aber, der in mir bleibt, er tut die Werke. Glaubt mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, so glaubt mir um der Werke selbst willen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Jetzt müssen wir uns vorstellen, Philippus war über Jahre mit Jesus unterwegs. Und zwar nicht nur gelegentlich, nicht nur Zeitabschnitte, sondern 24 Stunden, 7 Tage die Woche, über viele Monate war er mit Jesus unterwegs. Und während Jesus all diese kranke Menschen heilte, die Gelähmten, die Blinden, die Tauben, er sah all das, wie Jesus manchmal den ganzen Tag nichts anderes tat als das. Und Philippus sah das. Er war dabei, als Jesus Dämonen austrieb. Er war dabei, wie wir gesehen haben, als Jesus tausende Menschen speiste. Er war dabei, als Jesus Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Er war dabei, als Jesus den Sturm gestillt hat. Er hat all das gesehen, er war mit dabei. Er sah diese Dinge. Er hörte diese großen Predigten von Jesus, war in diesem Kreis der Jünger dabei. Er wusste viel mehr als all die anderen Menschen, die nicht in dieser Zwölfergruppe mit dabei waren. Und jetzt sagt er zu Jesus: Zeig uns doch einfach den Vater und es reicht uns. Mehr brauchen wir gar nicht. Wie konnte er sowas sagen? John MacArthur, er sagt zu dieser Aussage: Unter allen törichten Aussagen der Jünger, was war das die törichste? Und ich stimme ihm zu. Diese Aussage von Philippus lässt uns traurig werden. Und selbst, wir spüren es auch an Jesus, diesen Ton in seinen Worten. Du bist so lange dabei. Du bist so lange mit mir dabei und fragst mich diese Frage und weißt immer noch nicht, wer ich bin. Wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du nicht danach fragen, Gott zu sehen, weil du weißt, dass du ihn durch mich sehen kannst. Ich kann verstehen, wenn Jesus hier frustriert war über diese Aussage. Denn das hier ist wie ein Schlag ins Gesicht. Im Prinzip verlangt Philippus nach mehr als nach Jesus. Es reicht ihm nicht, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Er will mehr, weil er Jesus noch nicht so erkannt hat, wie er ist. Und Jesus macht ihm und er macht den Jüngern klar, dass er und der Vater eins sind. Man den Vater nur durch Jesus Christus sehen kann. Wir sehen an ihm, wie viel Geduld er hatte mit seinen Jüngern. Selbst auf solche törichten Aussagen hin blieb Jesus liebevoll und gnädig und erklärte es ihnen immer und immer wieder. Und vielleicht denken wir jetzt zurück an die Berufung von Philippus und sagen, Moment mal, wo ist deine Entschlossenheit? Wo ist dein Vertrauen, dass du dich selbst vor deinen Freund hingestellt hast, gesagt hast, komm und sieh, ich habe den gefunden, über den alles in der Schrift verheißen ist. Wo ist jetzt all das? Dein Vertrauen und deine Hingabe. Das, was hier Philippus passiert, ist etwas, das ich persönlich aus meinem Leben kenne. Was ich persönlich in meinem Leben erfahren habe, immer wieder, dass ich überfordert bin mit Situationen, in die Jesus mich hineingestellt hat. Dass ich manchmal zögere. Es gibt Situationen, da bestehe ich die kleinen Prüfungen im Alltag überhaupt nicht, weil ich das Grundlegende noch nicht verstanden habe. Und eigentlich müsste ich dann dastehen und alle Dinge über Jesus wissen. Wissen, dass Jesus alles ist, was ich brauche. Wissen, dass Jesus alle meine Probleme lösen kann. Dass er der Einzige ist, der alles gut macht und ich sonst nichts und niemanden brauche. Und dann sollte ich in meiner stillen Zeit einfach aus reinem Herzen beten können. Herr, wenn ich nur dich habe, frage ich nichts nach Himmel und Erde, aber ich tue es nicht. Und dann sollte ich mich nur auf Jesus konzentrieren und meine Augen allein auf ihn ausrichten, aber ich tue es nicht. Obwohl ich dann wissen müsste, dass ich nur in ihm die Antwort und die Ruhe für mein Leben finde und die Geborgenheit und Liebe, die ich brauche, aber ich tue es nicht. In diesen Momenten fehlt es mir dann an Tiefgang und ich leide an dieser Kurzsichtigkeit in meinem Glauben, um zu erkennen, wer Jesus wirklich ist. Was ich in ihm wirklich haben kann. Und ich komme immer wieder neu an diesen Punkt, an dem ich sagen muss, ich verstehe Philippus. Ich verstehe auch diese törichte Aussage von Philippus, weil ich auch solche Momente kenne und sie erlebe. Und so wie Jesus Philippus fragt, du bist so lange bei mir gewesen und kriegst das jetzt nicht hin? Du bist so lange bei mir dabei gewesen, hast alle Dinge gesehen und du weißt es nicht? Ich weiß nicht, in welchem Jünger du dich bisher am ehesten gesehen hast, ich in Philippus. Sehr sympathisch. Spiegelt vieles aus meinem Leben wider. Und diese Frage, die Jesus ihm stellte an dieser Stelle, die kann ich so gut auf mich übertragen, dass auch ich manchmal an meine Grenzen komme, in denen ich gar nicht so recht verstehen kann, wer Jesus wirklich ist und was er alles tun kann. Und der diese Frage mitten an mich richtet und sagt, Daniel, du folgst mir schon so lange nach. Hast so viel gepredigt, so viel gewusst, so viel gelesen. Und jetzt weißt du es nicht? Und vielleicht kennst du auch diesen Moment, dass du dich fragen musst, dass Jesus diese Frage an dich richtet. Du gehst schon so lange hier in den Gottesdienst, hast schon so viele Predigten in deinem Leben gehört und du weißt immer noch so wenig über mich. Du hast 10 Bibeln in deinem Regal zu Hause. Du kannst kaum Verse auswendig, hast so wenig verinnerlicht. Du hast so viele Bücher gelesen, so viele Podcasts gehört, so viel gelesen anhand von dem Bibelleseplan schon 5-mal durch und kratzt immer noch nur an der Oberfläche meiner Person. Wirklich? Was hast du mit all der Zeit in deiner Nachfolge gemacht? diesen entscheidenden Phasen unseres Lebens kann es so schnell passieren, dass wir merken können, unsere Beziehung zu Jesus ist gar nicht so tief, wie wir dachten. Unsere Erkenntnis über ihn reicht gar nicht so tief, wie ich es mir eingeredet habe. Und wir sagen müssen, in mir steckt viel mehr Philippus, als ich dachte. Philippus war eine Person, die unsicher war, manchmal pessimistisch. Ein Kopfmensch, der gerne alles durchdenkt und eigene Lösungen für seine Probleme hat und das in seinen Gedanken bewegt. Er war ein Mann, der schnell an seine Grenzen kommt und begrenzte Fähigkeiten hatte. Und er war noch nicht fähig, die wahre Größe und Tiefe Jesu zu erkennen. Aber wir müssen aufpassen, uns über ihn zu stellen und zu meinen, dass wir es hätten. Dass wir hätten, was ihm fehlt. Stell dir vor, Jesus hätte Folgendes gemacht, nachdem er von den Toten auferstanden wäre. Stell dir vor, er hätte ein Mitarbeitergespräch gemacht. Das gibt es in vielen Firmen, da wird einmal im Jahr gibt es ein Mitarbeitergespräch und dann werden die Leistungen bewertet und dann kann man sich den Kummer von der Seele reden und so. Und stell dir vor, Jesus hätte jetzt ein Gespräch gemacht nach diesen 3 Jahren. Da hätte gesagt, okay, ihr wart jetzt meine Jünger. Wer von euch wird zum Apostel, einer von 12 wichtigsten Menschen für die ganze Welt? Was wäre die Antwort über Philippus? Wahrscheinlich hätten wir Bedenken, oder? Abgelehnt. Wir müssen ihn leider für diese Stelle absagen. Weißt du, was Jesus sich dachte? Jesus dachte sich, perfekt. Ein schwacher Mann. Genau das brauche ich. Genau das kann ich jetzt am besten gebrauchen. Ein Versager, der eigentlich in all den Situationen, die uns über ihn überliefert sind, versagt haben. Aber warum war er perfekt? Er hat alles zurückgelassen, um Jesus trotzdem zu folgen. Und er war da nicht perfekt und er hat nicht alles richtig gemacht. Es waren viele Momente seiner Schwachheiten, aber Jesus wollte in seinen Schwachheiten seine wahre Stärke zur Entfaltung bringen. Und er wollte, dass Philippus, obwohl wir so wenig Gutes über ihn lesen, er wollte, dass dieser Philippus einer der 12 wichtigsten Menschen dieser Welt wird, mit dieser großen Botschaft vertraut zu sein, durch die wir gerettet werden konnten. Er wollte Philippus gebrauchen in seiner Gnade. In der Bibel lesen wir nicht mehr viel über Philippus, aber wir wissen einiges aus der Kirchengeschichte. Und zwar, dass er schnell Jerusalem verlassen hat. So, hier, wo der rote Pfeil ist, Jerusalem, er hat es verlassen und ist nach Kleinasien gezogen. Phrygien, heute die Westzentraltürkei. Und über ihn wird gesagt, dass viele, viele Menschen durch seine Predigten zum Glauben gekommen sind und an Jesus geglaubt haben. Er landet dann da oben in Hierapolis, wo er 8 Jahre, nachdem Jakobus, der erste Apostel, stirbt, selbst den Märtyrertod sterben muss, wird in Hierapolis in Phrygien gesteinigt. Aufgrund seines Glaubens, aufgrund dessen, was er getan hat. Jesus ist wundervoll. Er will unsere Schwachheiten, um großartige Dinge in unserem Leben zu bewirken. Das ist, was er tun will. Und das ist auch, was er tun kann. Lass uns also heute einerseits dafür beten, dass er auch diese Schwachheiten, wo wir uns vielleicht mit Philippus verbunden fühlen, dazu gebrauchen kann. Vielleicht geht es dir ähnlich wie mir, dass viel mehr Philippus in dir steckt, als du es dachtest. Eine wundervolle Möglichkeit, dafür zu beten, dass Jesus uns in diesem Bild mehr und mehr verändert. Ich habe auch 3 Fragen mitgebracht, die wir mitnehmen können zum Reflektieren. Wo rechnest du mehr mit deinen Möglichkeiten, als mit dem, was Jesus tun kann? In welchen Bereichen neigst du dazu, dich überfordert zu fühlen, anstatt Jesus zu vertrauen? Und in welchem Lebensbereich, fragt Jesus dich, so lange folgst du mir schon, du weißt es noch nicht. Lasst uns auch diese Gedanken mitnehmen in unser Gebet und unsere Gedanken. Amen.